und wir erschrecken. Und noch schlimmer, der Tod ist nicht nur ein Gedanke, sondern er tritt an uns heran oder wird bei einem lieben Menschen spürbar, wie jemand, der einen Raum betritt. Und nun ist es interessant, dass das Neue Testament dasselbe Wort gebraucht, wenn auf einmal Gott real wird. Menschen merken auf einmal, Gott ist nicht nur ein Gedankenspiel, sondern er ist da. Das Gemeinsame ist, von beiden Furchtsachen, dass aus einem Gedankenspiel eine Realität wird. Freilich gibt es einen wichtigen Unterschied. Wenn etwas Negatives Furcht auslöst, dann kann das bei einem Menschen zu einem Gefangengenommen werden, durch die Furcht führen. Das ist bei Gott anders. Das Wahrnehmen seiner Größe führt zu einem staunensvollen Achthaben seiner Gegenwart und wir haben es gehört, letztlich zum Lob. Und in dem Sinne schreibt auch Johannes, diese falsche Furcht oder diese ängstliche Furcht ist nicht in der Liebe. Aber die gute Furcht bleibt. Wenn Menschen Gott erleben, entsteht, so beschreibt es die Bibel an manchen Stellen, eine heilige Furcht oder auch sogar eine heilige Scheu. Man tritt erst ein bisschen zurück. Einer der schönsten Texte für mich ist im Alten Testament, als Jakob die Himmelsleiter träumt nachts. Und dann wacht er auf und sagt, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Wie treffend ist diese Formulierung, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Es gibt diesen Übergang, ich vermute, wir kennen ihn alle, den Übergang von einer fehlenden Wahrnehmung von Gottes Gegenwart, vielleicht auch hier im Gottesdienst. Wir dösen hier so vor uns hin, beten so ein bisschen mit und so und auf einmal, oder auch im persönlichen Gebet, und auf einmal merke ich, boah, Gott ist da. Und in der deutschen Sprache gibt es ein Wort, das es im Hebräischen und Griechischen, soweit ich weiß, nicht gibt und das diese Furcht ausdrückt, die Gott gegenüber angemessen ist. Und wir kennen alle dieses Wort, Ehrfurcht. Ehrfurcht. Was wird mit Ehrfurcht beschrieben, so habe ich mich eigentlich gefragt. Was ist Ehrfurcht? Zunächst gibt es Ehrfurcht nicht nur in Bezug auf Gott, sondern auch in der Schöpfung, besonders zwischen Menschen. Ehrfurcht ist zunächst die achtungsvolle Wahrnehmung eines anderen Geschöpfs und besonders eines anderen Menschen. Wenn wir ehrfürchtig werden, dann geht uns immer ein Licht auf. Durch Ehrfurcht geht mir auf, dass dieser Mensch, der da neben dir sitzt, neben mir sitzt, ein völlig einmaliges Geschöpf ist. Da denken wir oft nicht drüber nach. Ein einmaliges Geschöpf. Wir wissen aus dem Tatort, ne, also aus Krimis, dass von den 8 Milliarden Menschen, die jetzt auf der Erde leben, man schätzt, dass bisher in der ganzen Weltgeschichte etwa 100 Milliarden Menschen gelebt haben auf der Erde, kein Fingerabdruck doppelt ist. Ist das nicht ein Hammer? Und das ist ja nur ein Hinweis darauf, wie einmalig jeder Mensch ist. Und hinter jedem von euch, verbirgt sich ein ganzer Kosmos einer Lebensgeschichte. Wenn mir das aufgeht, dann denke ich immer, oh, sei nur vorsichtig mit dem, was du sagst jetzt. Auch in der Seelsorge achte die Lebensgeschichte. Ehrfurcht nimmt das staunend wahr, was in jedem Menschen ist. Und in gewisser Weise geht das sogar für die Schöpfung. Ehrfurcht ist also zunächst die Achtung vor dem anderen Leben. Eine Ehe wird ohne Ehrfurcht vor dem anderen misslingen. Denken Sie mal darüber nach, wann Sie die Ehrfurcht vielleicht verloren haben. Nun, ich weiß auch, es gibt Menschen, bei denen hat man Mühe, sie in Ehrfurcht zu halten. Und eine ganze Gesellschaft, wenn die Ehrfurcht verloren geht, geht eine Gesellschaft zugrunde. Aufgrund der Ehrfurcht, die jedem Menschen gebührt, wissen wir, ich habe kein Recht, ein anderes Leben zu gebrauchen für meine Zwecke oder zu missbrauchen oder gar es zu nehmen. Was uns unter anderem an den Angriffskrieg gegen die Ukraine so erschüttert ist, dass der Aggressor jede Ehrfurcht vor dem Leben verloren hat. Menschen werden zur Ware, die verheizt wird. Und es wird gemordet, ohne, so hat man den Eindruck, Rücksicht. Und ohne, dass es ein Herz rührt. Ehrfurcht wurde verloren. Ehrfurcht wird abgelöst, am Ende durch Menschenverachtung. Wo Ehrfurcht verloren geht, da entsteht über kurz oder lang, wie es Papst Franziskus ausdrückte, eine Kultur des Todes. Auf einem anderen Gebiet haben wir uns an diese Kultur des Todes gewöhnt. Es wird heute von einem Menschenrecht auf Abtreibung gesprochen. Es ist das Menschenrecht, wenn wir es klar übersetzen, ein Menschenrecht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Und damit man es mit dem Gewissen vereinbaren kann, wird ein Kind im Mutterleib nicht mehr Kind oder Mensch genannt oder Baby, vor dem man Ehrfurcht haben müsste, sondern mit medizinischen distanzierten Begriffen bezeichnet: Embryo, Fötus, Zellansammlung. Das, was so genannt wird, ist ein Mensch, der im Alter von 12 Wochen 5,4 Zentimeter groß ist und in dem alles drin ist, was uns heute auszeichnet. 14 Gramm. In der Zeitschrift Eltern heißt es, auf dem Ultraschallbild kannst du mit etwas Glück nun sogar schon seine niedliche Stupsnase erkennen. Im Alter von 12 Wochen. Bis dahin ist die Abtreibung erlaubt. Manche wollen es ja bis zum Tag vor der Geburt durchsetzen, als Menschenrecht. Manchmal gelingt es deinem Baby, so heißt es dort weiter, eine Hand zum Gesicht zu führen und an seinem Daumen zu nuckeln. Und in dem Gehirn findet schon Interaktion zwischen Mutter und Kind statt. Damit mich keiner missversteht, kein Mensch freut sich darüber, ein Kind abzutreiben. Aber ist es nicht doch ein Zeichen in einer Gesellschaft, 104.000 im vergangenen Jahr in Deutschland allein? Man sagt 44, die WHO sagt sogar 76 Millionen Kinder weltweit in einem Jahr. Ist es nicht doch ein Zeichen, dass die Ehrfurcht vor einem einmaligen Leben verloren gegangen ist? Oft merken hinterher Mütter und auch Väter mit Schrecken, ich habe einem Menschen das Leben genommen. Und wenn jemand hier unter uns ist oder zuhört zu Hause und das getan hat, übergehe das nicht, rechtfertige es nicht. Gehe zu einem Seelsorger, Gott kann vergeben, auch dort. Aber übergehe es nicht. Ehrfurcht vor dem Leben. Und nun merken auf einmal Menschen, es gibt nicht nur Menschen, sondern es gibt Gott real. Und das, die Frucht davon, dass das auf einmal erkannt wird, nennt die Bibel Gottesfurcht. Und sie wird der Anfang der Weisheit genannt. Auch da erkenne ich, Gott ist kein interessantes Gedankenspiel, so wie es, ich habe auch Theologie studiert und dann denke ich mir manchmal im Nachhinein, Mensch, letztlich waren da 9/10 der Zeit Gedankenspiel. Er ist wirklich, und zwar wirklich Gott. Auf einmal erkenne ich, Gott, der diese Welt geschaffen hat, der mich geschaffen hat, vor dem muss ich mich einmal verantworten. Ich erkenne, Menschen soll ich achten, weil sie einmalig sind, aber sie werden nicht über mich richten, aber Gott wird es tun. Ich erkenne, er hat die Macht zu richten und das Recht, es zu tun, weil er Gott ist, als Einziger. Und er hat übrigens auch den Einblick als Einziger. Ehrfurcht nimmt zunächst in Bezug auf Gott ernst, dass er Gott ist. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Dann merke ich auf einmal, und das ist ein zentrales Kennzeichen der Ehrfurcht, dass Gott keinerlei Sünde duldet. Seine Liebe ist heilig und seine Liebe wird zornig über die Sünde. Und dass Gott wirklich so ist und ein Recht dazu hat, das entdeckt die Ehrfurcht. Ich erkenne auf einmal, was wäre das für ein Musiker, der sagt, ich liebe mein Instrument so, dass ich die Saiten nicht stimme. Ich muss akzeptieren, wie das Instrument so gerade mal ist. Ich war im Konzert, im Urlaub und die Musiker geben sich sehr viel Mühe, ihre Instrumente zu stimmen. Aber so verstehen wir ja heute Liebe. Jeder soll bleiben, wie er ist. Gott sei Dank ist Gottes Liebe nicht so. Er hat ein Interesse daran, dass du und ich zu einem Wohlklang werden, und zwar vor ihm. Und auch noch zu anderem, für andere, zu einem wohlklingenden Orchester, das seine Erlösungsmelodie in die Welt hineinspielt. Um es mal poetisch auszudrücken. Ja, Gott ist ein heiliger Dirigent und Musiker. Er duldet keine Misstöne. Im Alten Testament wird berichtet, wie er sagt, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Wörtlich. Ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören, weil die Saiten eures Herzens nicht gestimmt sind und ihr sie auch nicht stimmen lassen wollt. Gott zwingt keinen. Wenn wir es nicht zulassen, bleiben die Herzenszeiten ungestimmt. Und die Ehrfurcht erkennt, dass er zu Recht darüber zornig ist, dass wir zu Instrumenten geworden sind, die seine Liebe verwechseln mit Beliebigkeit. Die Ehrfurcht erkennt, ja Herr, es gibt so viele Missklänge in meinem Herzen, bitte stimme mich, dass ich ein Wohlklang für dich werde. Und so ist Ehrfurcht letztlich der Ausdruck eines gottliebenden Herzens. Denn die Ehrfurcht weiß, dass die heilige Liebe Gottes nur zu sich lässt, in den Himmel lässt und auch jetzt schon in seine Gegenwart lässt, was der heiligen Liebe wirklich entspricht. Der Ehrfürchtige erkennt, das verstimmte Instrument wird keinen Platz im Himmel haben. Und das ist erschreckend. Ja, soll denn der Mist in aller Ewigkeit weitergehen? Das ehrfürchtige Herz weiß, dass es Erlösung nötig hat. Du und ich haben Erlösung wirklich nötig. Nicht der Nachbar, du und ich, ich. Und es bittet, dass Gott die Hand an die Herzensseiten legt und sie stimmt. Und dafür liebt der gottesfürchtige Gott und vertraut ihm. Deswegen heißt es aufgrund von Jesu Reden, Furcht befiel sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Die Furcht Gottes stimmt unser Herz zum Gotteslob. Mein Eindruck ist, dass in der heutigen Christenheit weltweit am meisten dieser Ehrfurcht vor Gott fehlt. Stattdessen meinen fast alle, über Gott verfügen zu können, ob fromm oder liberal. Aber Gott ist nicht verfügbar. Er ist nicht unberechenbar. Er ist die Liebe, aber er ist nicht verfügbar. Und in seinem Haus wird nach seinen Regeln Musik gemacht, nicht nach unseren. Aber genau diese Ehrfurcht ist der Weisheit Anfang. Und sie erkennt immer mehr, nicht, dass meine Wünsche erfüllt werden, ist das Ziel meines Lebens und zum Beispiel meiner Gebete, sondern dass meine Gedanken und mein ganzes Leben, mein Tun und Handeln unter die Führung und Leitung Gottes kommen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Die Ehrfurcht führt mich dazu, dass ich in meinem Gebet Gott nicht verkappte Anweisungen gebe, sondern dass mein Beten und mein Herz zum Ohr für ihn wird, im festen Vertrauen, dass er es in seiner Liebe nicht nur gut mit mir meint, das glaube ich sowieso, sondern dass er es sogar besser weiß als ich, was gut für mich ist. Und dann werde ich zum himmlischen Instrument. Und all das beginnt mit Ehrfurcht vor ihm. Deswegen formuliert Luther, wie ich es zu Beginn des Gottesdienstes sagte, zu Recht in seiner Erklärung zum ersten Gebot den wohlklingenden Dreiklang, den der wirkliche Gott in unserem Herzen auslöst. Sie kennen die Formulierung vielleicht. Du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Fürchten, lieben und vertrauen. Furcht erkennt Gott immer an. Vertrauen und Liebe weiß um die Güte Gottes. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das jemand in einer Gebetszeit mit Gott führte und über die Bedeutung der Gottesfurcht und der Ehrfurcht. Jemand fragte im Gebet: Großer, heiliger, allliebender Gott, warum ist die Gottesfurcht so wichtig? Warum ist sie der Anfang der Weisheit? Und er hörte Gott sagen: Der Gottesfürchtige hört auf, etwas für sich zu begehren. Er sehnt sich nur danach zu erkennen, wer ich bin. Er vertraut mir und liebt mich und ist bereit, sich von mir leiten zu lassen. Der Gottesfürchtige schaut mich an und wartet und schaut mich an und wartet erwartungsvoll. Solchen Gottesfürchtigen öffne ich mein liebendes Herz und überschütte sie mit Segen. Auch dich. Amen.